Ja.
Schön. Lass mich dann noch dein Mikro ist jetzt an.
Also als ihr in den Predigtext, Kalle, hast du mich drauf?
Ich bin auch.
Bin ich jetzt an? Ja. Alles klar. Ja, als ihr eben den Predigtext gehört habt, hat mancher vielleicht schon vorher gedacht, was wird er denn heute predigen? Und der Predigtext hört ja sich so ein bisschen an wie aus Herr der Ringe, ne? Es geht um Ausrüstung. Und ich habe hier vorne schon eine Ausrüstung aufgebaut und mein Outfit hat auch etwas mit diesem Text zu tun. Jeder, der zum Tauchen geht oder zum Wandern in die Berge, der weiß, ich brauche eine gute Ausrüstung. Das ist vernünftig, das ist logisch, da macht sich auch keiner, sagt, das ist ja auch richtig blöd. Und genauso das, sagt Paulus, brauchen wir im geistlichen Bereich. Wir brauchen eine gute Ausrüstung. Wie bin ich eigentlich auf diesen Text gekommen? Ich habe mir die vorgeschlagenen Texte durchgelesen und war einfach unentschlossen bei denen, die da standen, und habe gedacht, habe gebetet, Herr, ich würde einen davon nehmen, aber wenn du noch was anderes hast, wo du sagst, dass ich predigen soll, dann zeig mir das doch irgendwie. Dann haben wir, meine Frau und ich, einen Freund auf einem unserer Abschiedsbesuche aus der Gemeinde besucht und dann sagt er einfach beim Essen zu mir, sagst, Carsten, weißt du eigentlich schon, was du predigst? Ich sag, noch nicht so richtig. Sagt, ich hätte da was. Ging rein, brachte einen Zettel mit, den Zettel könnt ihr jetzt hier sehen, und gab mir den. Und da stand dann drauf, Epheser 6, Abvers 10. Okay, habe ich gedacht, den stecke ich mal ein, ich wusste, was da steht. Und am nächsten Tag habe ich mir überlegt, ja, ich habe doch darum gebetet, dass Gott mir was zeigt. Und das war so ungewöhnlich, dass diese Frage kam, weil wir darüber eigentlich sonst nicht so sprechen. Ja, und dann habe ich gesagt, Gott, dann nehme ich das jetzt von dir. Ich habe darum gebetet, du hast es mir gezeigt. Und jetzt gehe ich davon aus, dass du damit irgendetwas vorhast. Und deswegen möchte ich gern darüber predigen, weil ich den Eindruck habe, das ist Gott wichtig. Es geht, ich habe ja diese Predigt genannt, standhaft sein. Es geht ums standhaft sein. Oder wenn man es anders sagen will, es geht um geistliche Resilienz. Ja, um geistliche Widerstandskraft. Und so lesen wir in diesem Vers 10, nun noch ein letztes. Auch das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das war noch eine Bestätigung. Es ist ein Schlusswort. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Kraft. Ja, es geht um ein kraftvolles Christsein. Was ist eigentlich Christsein? Das müssen wir vorab noch mal klären. Ja? Christsein heißt ja, ich trage den Namen Christ. Und diesen Namen hat eigentlich nur einer und das ist Christus, Jesus Christus. Und wenn ich seinen Namen trage und Christ bin, heißt das, dass ich ihm gehöre. Dass ich ihm mein Leben anvertraut habe und sage, Herr, du sollst mein Leben führen und leiten. Dann ist jemand ein Christ. Es gibt auch Menschen, die zählen sich als Christen, weil sie Jesus sympathisch finden. Und der ist auch echt sympathisch. Aber dann sind sie noch auf dem Weg zu dieser Entscheidung und jetzt will ich ihm auch folgen. Ja, das ist was anderes als sympathisch finden, ihm folgen. Und Paulus schreibt eben an Christen, die das gesagt haben, ich will dir folgen und mein Leben soll dir gehören. Mose, der große Führer Gottes, hat einmal gesagt, das steht im zweiten Buch Mose, der Herr ist meine Stärke. Ja, und man könnte auch heute sagen, der Herr ist meine Resilienz. Resilienz, das ist ja so ein Wort, was in den letzten Jahren in die Mode gekommen ist und meint einfach nur, Resilienz ist ja eine psychische Stärke. Das heißt, ich bin innerlich so stark, dass ich mit Herausforderungen und Schwierigkeiten in meinem Leben besonnen umgehen kann, dass ich mutig bin, dass ich nicht einknicke, und sie mutig anpacke. Das ist Resilienz. Menschen mit Resilienz, die halten etwas durch bis zum Ende. Die können sich disziplinieren. Die haben Energie. Die sind standhaft. Und sie können verzichten. Das sind alles Beispiele für Menschen mit Resilienz. Und wie geht das? wie kann man geistlich resilient werden? Zum einen müssen wir da mal auf Jesus schauen. Er war ja das Paradebeispiel für geistliche Resilienz. Und was hat er gemacht? Er hat täglich die Zeit mit seinem Vater im Himmel gesucht. Morgens, ehe die Sonne aufging, hat er schon gebetet. Und abends hat er den Tag mit ihm beschlossen. Und auch tagsüber war er immer mit seinem Vater verbunden. Und das hat ihn stark gemacht. Und Jesus sagte für seine Freunde, bleib fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Das heißt, meine Stärke wird zu eurer Stärke. Und das andere, wie wird man geistlich resilient, indem man sich von Gott ausrüsten lässt? Das haben wir im heutigen Predigttext und darüber wollen wir nachdenken. Aber zuerst steht ja mal die Frage, warum müssen wir uns ausrüsten lassen? Mein Strumpfband ist gerissen, aber die Sandalen sind noch an. Und dort heißt es ab Vers 11, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Deswegen sagt Paulus, rechnet mit Widerstand. Rechnet mit Widerstand. Und das ist der zweite Gedanke, den wir auf unserem Zettel hier sehen. Paulus sagt, ihr habt überirdische Gegner. Und deswegen braucht ihr auch überirdische Waffen. Weil ihr menschlich unterlegen seid. Nun haben wir da einen ganz heiklen Punkt und das war auch in der Vorbereitung mein Punkt, wo ich gedacht habe, da muss ich ja was zu sagen. Wer rechnet überhaupt mit dem Teufel oder mit dem Bösen? Selbst Christen ist das manchmal sowas von fremd. Und jeder, der mal eine weiterführende Schule besucht hat, der hat wahrscheinlich irgendwann gehört, das gibt's nicht. Die ganzen unsichtbaren Dinge, das ist Fantasy. Das gibt es nicht. C.S. Lewis, ein irischer christlicher Schriftsteller, hat einen tollen Satz gesagt. Den möchte ich euch weitergeben. Er sagte, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel. Der erste ist, dass man seine Existenz leugnet. Dass man sagt, den gibt's gar nicht. Das ist ein Irrtum. Der zweite Irrtum ist, dass man sich dauernd mit dem Teufel beschäftigt, ja, und überall Teufel sieht. Sagt er, das ist auch ein Irrtum. Ja, das sind die beiden großen Irrtümer. Ja, aber für viele ist der Teufel ja nur eine Metapher. Ja, irgendwie eine Umschreibung des Bösen oder was weiß ich. Aber da muss ich doch ganz ehrlich sagen, wenn du das als Christ denkst, warum ist dann Gott für dich nicht auch eine Metapher? Der wird in der Bibel auch personal beschrieben. Genau wie der Teufel auch. Dann müsste ich ja sagen, ja, Gott ist auch nur eine Metapher. Irgendwie eine Beschreibung für das Gute. Jesus hat gesagt, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt. Er wird am Anfang der Bibel erwähnt. Er kriegt am Ende der Bibel nochmal, wird er sehr beschrieben und dazwischen drin taucht er auch auf. Jesus selber wird von ihm versucht, als er in der Wüste ist, psychisch am Ende. Da kommt er um die Ecke und will ihn aus der Gemeinschaft mit Gott rauslösen. Und Johannes, einer der besten Freunde von Jesus, hat in seinem Brief mal Jesus sein Lebenswerk zusammengefasst und hat gesagt, Jesus Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Alles Belege. Da gruselt es einen fast ein bisschen, ne? Aber sollen wir denn Angst haben? Nein, überhaupt nicht. Aber nüchtern sein. Im Psalm 27, das ist mein Konfirmationspsalm, der mich so lange schon mein Leben begleitet, heißt es, der Herr ist meines Lebens Kraft. Der Herr ist meines Lebens Stärke. Vor wem sollte mir grauen? Ich Eine starke Waffe des Teufels ist die Angst. Und wir haben das in den letzten Jahren auch gespürt, was Angst mit Menschen machen kann. Und Gott hat in seinem Wort so oft gesagt, fürchtet euch nicht. Und ich glaube gerade deshalb, weil er ihn entwaffnet. Fürchtet euch nicht. Er ist besiegt, aber eben noch nicht vernichtet. Am Kreuz ist er wirklich besiegt. Jesus hat am Kreuz für alle unsere Sünde bezahlt. Und das ist die Fessel des Teufels, die Sünde und der Tod. Und Jesus hat es bezahlt und durchbrochen. Und deswegen ist er der Sieger. Und der Teufel kann Menschen letztlich dann nicht mehr halten, wenn sie sich an Jesus klammern. Aber er gibt eben nicht auf. Und deswegen sagt Paulus, rechnet mit Widerstand. Rechnet damit. Wenn du Christ bist oder Christ wirst, dann erscheinst du automatisch auf dem Radar des Teufels. Da macht Bing und du bist zu sehen. Du kannst nicht unter dem Radar bleiben an der Stelle. Ja? Es macht Bing und du bist zu sehen. Und er hat immer mindestens drei Absichten. Ich habe mir drei formuliert. Das heißt, er will abschwächen, er will ausbremsen und er will verhindern. Das erste, er will abschwächen, er möchte den Einfluss, den Jesus auf dein Leben nimmt, den möchte er abschwächen. Sodass das in deinem Leben nicht große Auswirkungen hat. Dass du vielleicht sagst, ich glaube, aber es hat nicht so große Auswirkungen. Das will er. Das zweite, was er will, ist dich ausbremsen. Für deinen Dienst mit Jesus und für Jesus. Indem er dich ganz viel beschäftigt. Ja, indem er dich ablenkt, lahmlegt, einschüchtert. Er hat so viele Möglichkeiten. Immer ausbremsen für deinen Dienst, damit du nichts für Jesus bewirken kannst. Und das dritte ist verhindern. Ja, was will er? Er will nicht, dass Menschen aus der Finsternis ins Licht kommen. Das ist für ihn das Schlimmste. Dass Menschen, die in sein Reich gehören, heraustreten in das Reich Gottes, in das Licht. Und das will er verhindern mit allen Mitteln. Und er ist dabei listig, heißt es hier. Er hat eine breite Klaviatur, das ist die persönliche Ebene. Wenn das Versuchungen sind, Ungerechtigkeit, aber er bedient sich auch staatlicher Systeme, Ideologien. Und das Verrückte ist, er täuscht immer was Gutes vor. Ja? Er kann das so geschickt machen, dass du das erstmal gar nicht merkst und denkst, oh, ist ja total gut. Und das alles, sagt Paulus, das ist die geistliche Realität, in der wir leben. Das gehört zum Christsein dazu. Und deswegen bereitet euch darauf vor. So wie du auch keinen Marathon läufst, wenn du bisher nur auf dem Sofa gesessen hast und Chips gegessen hast. Bereitet euch darauf vor, sagt er. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind eben oft unvorbereitet, weil wir einfach gar nicht damit rechnen und uns deswegen auch nicht rüsten. Das ist so, als wenn du mit Flipflops aufs Matterhorn steigst oder mit den Schuhen hier. Das ist so ähnlich. Rechnet mit Widerstand, sagt Paulus. Und wenn er kommt, dann reagiert geistlich und mutig. Aber bereitet euch darauf vor. Und da bin ich bei meinem dritten Punkt. Lebt vorbereitet. Also rechnet mit Widerstand. Ist überhaupt nicht schlimm. Lebt vorbereitet. Und wie lebt ihr vorbereitet? Indem ihr Jesus anzieht. Die ganze Waffenrüstung, die ganze Beschreibung ist im Grunde genommen Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Gerechtigkeit. Jesus ist mein Friede. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist das Heil. Und Jesus, sein Geist, ist das Wort Gottes. Zieht Jesus an. Und dann beginnt es. Und das wollen wir jetzt mal miteinander uns anschauen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Und es beginnt, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Ihr könnt noch nicht sehen, was hier alles versteckt ist. Das ist der Gürtel. Ja, die Römer haben ja immer einen Gürtel umgelegt. So. Und wisst ihr, wofür der Gürtel da war? Dann muss man den so rumdrehen, dann hat man vorher noch diesen Schutz da, für manche wichtigen Teile. Der Gürtel war dazu da, dass man sein Kleid gebunden hat, dass man bewegungsfähig war. Deswegen haben die Soldaten einen Gürtel getragen und um auch noch Waffen dran zu hängen. Aber eigentlich mussten sie bereit sein und bewegungsfähig. Deswegen dieses Geschlamper war dann mit weg und deswegen waren sie bereit. Und jetzt spricht Paulus vom Gürtel der Wahrheit. Das heißt, wenn du Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit, wenn du Jesus anlegst als deinen Gürtel, dann heißt das, dass du die Welt so siehst, wie Jesus sie sieht. Dass du die Wahrheit, die bei ihm gilt, zu deiner Wahrheit machst. Das heißt die Wahrheit. In der Bibel heißt es, dein Wort ist die Wahrheit. Dass wir in Gottes Wort vertrauen. Dass wir das, was Jesus sagt, dass das unser Denken prägt, unser Tun prägt, unser Reden. Das ist die Wahrheit, dass wir die zu unserem Innersten machen. Als wir jetzt vor einigen Wochen in Nidderau renoviert haben, bin ich zum Baumarkt gegangen. Das super ist, der Baumarkt ist nur 200 Meter von meiner Wohnung weg. Da kann ich zu Fuß hingehen und wer mich kennt, weiß, dass das eins meiner liebsten Geschäfte ist. Bin ich zum Baumarkt gegangen, ging eine junge Frau, etwa 25, vor mir in den Baumarkt, die hatte hier oben am Oberarm ein Tattoo. Und das Tattoo zeigte zwei Buchstaben, ein Alpha und ein Omega. Das ist sozusagen die griechische Variante von A und Z. Ne? Anfang und Ende. Und da habe ich gedacht, oh, die ist bestimmt Christ, weil Jesus hat ja gesagt, ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Ja? Anfang und Ende. Ja, und dann habe ich sie aus dem Blick verloren und dann kam ich an in so ein Regal und da stand sie wieder. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt spreche ich sie mal an. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal was fragen? Ja. Ich habe gesehen, Sie haben hier so ein interessantes Tattoo, Alpha und Omega. Sind Sie Christin? Ja, ich bin schon gläubig, aber nicht so extrem. War aber jetzt nicht böse oder abwehrend. Ne? Ich habe ihr nur dann gesagt, an was mich das erinnert und ihr einen schönen Tag gewünscht. Das war ganz nett. Aber ich dachte, jawohl, genau das ist es. Ich bin gläubig, aber nicht extrem. Was ist denn extrem? Extrem ist, wenn man das, was Jesus sagt, tut. Wenn man das, was Jesus denkt, denkt. Wenn man das, was Jesus reden will, redet. Das ist extrem. Man darf an Jesus glauben und ihn nett finden. Aber mach das doch nicht so zu deiner Sache. Das ist dann echt extrem. Wisst ihr, dass das Extreme bei Gott normal ist? Das ist bei Gott nicht extrem. Das ist das Normalste von der Welt. Ja? Aber wir denken immer, oh, das ist extrem. Nein, die Wahrheit ist nicht extrem, das ist das Normale. Und ein Soldat, der damals den Gürtel trug, auch in der Öffentlichkeit, der brauchte gar keine Waffen tragen, sondern sein Gürtel zeichnete ihn als Soldat aus. Jeder wusste, das ist ein Soldat. Und das bedeutet für mich im Grunde genommen, sei erkennbar als einer, der zu Jesus und zur Wahrheit gehört. Versteck dich nicht. Mach dich erkennbar an der Wahrheit. Das ist der erste, der Gürtel. Dann heißt es weiter, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Ihr da oben habt schon ein bisschen gespiegelt. So. Ja. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist natürlich ein ziemlich jämmerliches Modell von dem gegenüber dem da, aber immerhin. Was heißt denn in der Bibel Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt, ich bin gerecht gesprochen, freigesprochen. Jesus hat bezahlt am Kreuz auch für meine Schuld und das wird mir zugesprochen, als ob ich es getan hätte. Mir wird es zugesprochen und dann bin ich gerecht. Gerechtigkeit sagt, was ich jetzt durch Jesus bin. Das bedeutet Gerechtigkeit. Und was macht der Teufel oft? Der kommt und klopft an. Du willst gerecht sein? Guck mal dein Verhalten an. Wisst ihr, in den 16 Jahren, vor wie vielen Predigten ich diese Gedanken hatte. du willst jetzt hier Wort Gottes predigen? Weißt du noch, was unter der Woche war? Was du gedacht hast an manchen Stellen, wie du dich verhalten hast? Und das kann einem richtig die Hoffnung rauben und entmutigen. Und dann habe ich so oft erlebt, dass Gott gesagt hat, guck mal nicht da drauf, sondern guck mal, was ich aus dir gemacht habe. Meine Gerechtigkeit hast du, nicht deine eigene. Du stehst vor mir in meiner Gerechtigkeit. Und deswegen bist du frei. Und deswegen kannst du mutig sein und predigen. Und das hat mich oft ermutigt. Jetzt kommen die tollen Sandalen, die ich anhabe. Da heißt es, und tragt an den Füßen das Schuhwerk, das ist alles ein bisschen runtergerutscht, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Die Römer hatten Sandalen, die waren ungefähr 2 Zentimeter dick aus Leder und unten verstärkt durch Hohlnägel. Das heißt, wo die hintraten, brauchten sie sich um den Boden keine Sorgen zu machen. Ob das spitze Steine oder sonst was waren. Das heißt, diese Sandalen waren für starken Halt da. Das heißt, man konnte sich gut bewegen, auch unvorhergesehenen Bewegungen ausweichen, war alles möglich. Was meint Paulus damit? Ich denke, dass er deutlich macht, in der Bibel heißt es, Jesus ist unser Friede. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Und in manchen Gesprächen, neulich hatte ich auch erst eins, was ein bisschen länger ging, war ein schönes Gespräch, aber ich dachte am Ende, Mensch, wenn mein Gegenüber doch den Frieden Gottes haben könnte. Weil das war so eine Unruhe, so eine Verbitterung an manchen Stellen. Und das kann nur der Friede Gottes, nur wenn du mit Gott im Frieden bist, kannst du frei werden und das loslassen. Das ist Gottes Friede. Und jetzt bin ich damit angezogen an den Füßen, und er sagt, das ist die Bereitschaft, diesen Frieden weiterzugeben. Und zwar in den Unfrieden hineinzugehen. Und das ist nichts anderes, als Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Bringt meinen Frieden zu den Menschen. Und dazu sollen wir bereit sein. Das ist ein Teil der Rüstung. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Das war ein römisches Langschild, 1,20 Meter hoch, 70 Zentimeter breit. Wog im Übrigen 9 Kilo. Und jetzt sagt Paulus, ergreift dieses Schild. Und was ist das für ein Schild? Ergreift das Vertrauen zu Jesus. In allen Situationen. Und lasst das Schild nicht einfach stehen, sondern habt es bei euch und ergreift es. Was ist die Absicht des Teufels? Eine seiner größten Absichten ist doch, unser Vertrauen in Jesus immer wieder zu zersetzen. Immer wieder abzumindern. Ich habe gelesen von einem römischen Soldaten, der nach einer antiken Schlacht in seinem Schild 220 Pfeilspitzen gezählt hat. Wisst ihr, was die abgehalten haben? Was das abgehalten hat? Und das sind natürlich diese Zweifel- und Versuchungspfeile, ja? Bei ungeklärten Situationen, wo du so zwischen allen Stühlen hängst und nicht weißt, wie soll es weitergehen. Oder wo du ungerecht behandelt wirst, wo Dinge schief laufen. Das sind so Pfeile und die kommen aus dem Hinterhalt, die siehst du nicht gleich kommen. Deswegen musst du dieses Schild immer griffbereit haben. Das sind so Blitzgedanken, die mit einem Mal auftauchen, wo als ob dir jemand sagt, ach weißt du was, Gott ist nicht da, kannst du vergessen. Ja, der kann dir jetzt auch nicht helfen. Du musst auf dich selber achten und aufpassen. Ich möchte euch ein Beispiel von mir erzählen. Als ich zur Probepredigt gefahren bin nach Niederau am 4. Advent letzten Jahres, wachte ich morgens am Samstag auf und hatte Fieber. Und mir war es echt elend. Und dann habe ich gedacht, was macht man da? Man wirft was ein. Und dann geht das schon. Und dann sind wir losgefahren und nach der Autobahnauffahrt Lüdenscheid blinkte die rote Lampe auf, Motor ist überhitzt. Tja, rechts rangefahren. Und wisst ihr, was dann plötzlich für Gedanken kamen? Nee, lass das. Das ist jetzt von Gott gar nicht dran, dass du dahin fährst. Jetzt ist es doch viel vernünftiger, dir eine Werkstatt zu suchen, sonst geht das Auto kaputt. Kehr um, außerdem, wenn du so krank bist, hilft das alle nichts. Ja, das waren so die Pfeile, die plötzlich kamen, diese Gedanken. Und wir waren echt, wir saßen im Auto, haben überlegt, was sollen wir machen. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben den Schild des Glaubens gepackt und haben gesagt, Herr, wir haben den Eindruck, dass wir nicht umkehren sollen, sondern dass wir glauben sollen, dass du das richtig machst. Und jetzt beten wir für unser Auto und beten wir für das Wochenende. Dann hatte sich der Motor abgekühlt. Ich weiß nicht, wie lange wir gebetet hatten. Der Motor hatte sich abgekühlt und wir sind hingefahren, sind gut angekommen. Die Erkältung wurde schlechter. Ach, das ist, ja. Die Erkältung wurde schlechter. Und als ich in das Haus kam, wo wir übernachteten, empfing mich eine Karte. Da stand drauf, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich habe gedacht, Herr, was soll ich hier? Wie soll ich hier morgen eine Probepredigt halten, mich der Gemeinde vorstellen, wenn ich Fieber habe, wenn ich kaum ein Wort rauskriege und was weiß ich. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Carsten, nee, nicht du sollst hier stark sein. Ich will stark sein, durch dich. Und am Ende haben wir eine Stelle gekriegt. Aber das nur mal als ein Beispiel, ja? Das ist immer dieses, Gott ist nicht hier. Doch, er ist hier, auch wenn alles anders aussieht. Als wir einen unserer Abschiedsbesuche machten, sagte jemand von unseren Freunden, ein befreundetes Ehepaar, beim Abschied zu uns, von euch haben wir gelernt, dass Gott da ist und wie man mit ihm lebt und rechnet. Und ich dachte, etwas Schöneres kann niemand über meinen Dienst sagen. Von euch haben wir gelernt, dass Gott da ist und wie man mit ihm lebt und wie man mit ihm rechnet. Und das war mein Anliegen in all den 16 Jahren, das dazu zu helfen. Den Schild des Glaubens. Aber es fehlt noch etwas. Es kommt noch ein Helm. Welcher ist schicker, der oder der? Der Helm, das ist die Hoffnung auf das Heil, so beschreibt es Paulus in einem anderen Brief. Manche sagen, okay, ich weiß, ich bin errettet und das soll mich schützen, aber ich glaube, das hat Paulus schon vorher deutlich gemacht, sondern jetzt geht es darum, um das Heil, Jesus kommt wieder, auf dieses Datum leben wir zu. Er kommt wieder und wenn er wiederkommt, dann wird er diese Welt in Ordnung bringen. Dann wird es gerecht werden. Dann wird das Chaos aufhören. Aber das wird erst passieren, wenn er wiederkommt. Die Bibel sagt, bis dahin wird das Chaos zunehmen. Wir werden es nicht selber lösen. Aber der Teufel, der kommt, und deswegen sind unsere Gedanken hier geschützt, ja? Der will immer Verwirrung stiften und der will immer Hoffnungslosigkeit verbreiten. Wer von euch sagt denn nach den Nachrichten um 20.15 Uhr, wow, ich habe Hoffnung? War richtig ermutigend heute, was so in den Nachrichten kam. Nein, diese Nachrichten haben nichts von Hoffnung. Die sind entmutigend. Und genau das ist die Taktik. Entweder er will dir die Hoffnung rauben oder er will dir zeigen, oh, wir Menschen kriegen das alles hin. Ich will euch mal eins sagen, wir Menschen retten das Klima nicht. Garantiert nicht. Und wir lösen auch die anderen Probleme nicht alle. Da übernehmen wir uns. Das wird so nicht. Wir brauchen einen Erlöser, einen Erretter, der das in Ordnung bringt. Und Und das immer vor Augen zu haben und damit die Gedanken zu schützen und sagen, jawohl, darauf leben wir zu. Und das heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Nein, immer in Jesu Art mithelfen, Leid lindern, bei Menschen nahe sein. Gehört alles dazu. Aber nicht zu erwarten, dass wir es hinkriegen. Sondern zu wissen, meine Hoffnung kommt allein von dem, der wiederkommt. Darauf will ich mich ausrichten. Das ist der Helm des Heils. Und die letzte Waffe, die wir haben, jetzt funkeln die Augen aller Jungs. Ha! Das Schwert des Geistes. Das Schwert war für den Nahkampf da. Ja, deswegen war das nicht so eine lange Waffe, die hätten die gar nicht hantieren können. Das Schwert war für den Nahkampf da. Und dieses Wort Gottes als das Schwert des Geistes hat eine Kraft, der kann der Teufel nichts entgegensetzen. Weil dieses Wort Gottes Menschenherzen verändern kann. Und da kann der Teufel nichts machen. Wenn Gottes Wort unser Herz erreicht und wir unser Herz dafür öffnen, das ist eine Voraussetzung, dann wird unser Herz durch ihn verändert. Und das ist die Waffe des Wortes Gottes. Es ist stark. Und deshalb möchte ich euch einladen, gebt dem Wort Gottes in eurem Leben wirklich noch mehr Raum. Der Teufel kannte sich im Wort Gottes aus. Der hat Jesus versucht und hat 3 Bibelsprüche gebracht, mit denen er Jesus versucht hat, damit er ihm anhängt und vom Vater wegrückt. Der kannte sich in der Bibel aus. Wenn sich der Teufel schon in der Bibel auskennt, Leute, dann sollten wir uns doch da auch auskennen. Aber sein Schwert war stumpf, das Wort Gottes, weil er einfach was zitiert hat mit einer anderen Absicht. Er hat etwas zitiert für sich. Und Jesus hat 3-mal mit dem Schwert Gottes geantwortet, mit dem Wort Gottes. Und das waren geisterfüllte Zitate aus dem Wort Gottes, die genau für diese Situation passten. Und deswegen, wisst ihr was? Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns das Wort Gottes erklärt und auslegt und in den richtigen Momenten wachruft, damit wir wirklich darauf reagieren können. Und er tut es. Wir brauchen seinen Geist, damit er uns mit dem Wort Gottes erfüllt. So, jetzt ist mein Tisch leer. Das ist die Waffenrüstung Gottes, die er uns gegeben hat, die er uns zur Verfügung stellt, damit wir geistlich resilient werden und standhaft. Das ist das Ziel. Und alles liegt für uns bereit. Nichts müssen wir selber machen. Wir müssen es nur nehmen. Wisst ihr noch, was es war? Die Wahrheit. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit immer wieder zu sagen, Herr, wenn ich angeklagt werde, nein, du hast mich gerecht gemacht. Das Schuhwerk, die Bereitschaft, Gottes Frieden weiterzubringen und zu sagen, ja, ich lade dich zu Jesus ein, weil du bei ihm findest du den Frieden Gottes. Das Schild des Glaubens hochzuheben in Situationen, wo du denkst, boah, ich kann gar nicht mehr. Ja? Und dann zu sagen, Herr, und trotzdem vertraue ich dir. Das ist echt hart manchmal. Den Helm des Heils aufzusetzen und zu sagen, Jesus, du kommst wieder und darauf lebe ich zu. Das ist meine Hoffnung. Und die kann mir keiner nehmen. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, es zu kennen und anzuwenden. Und jetzt habe ich ja gesagt, lebt vorbereitet. Das heißt, das muss man einüben. Stellt euch mal vor, so ein Römer vor der Schlacht, kommt einer und sagt, so, jetzt hast du hier die ganzen Sachen, die hängst du dir um und dann marschierst du los. So eine Rüstung wog 45 Kilo. Da wäre ich allein schon an der nächsten Häuserecke wahrscheinlich zusammengebrochen. Das muss man üben vorher, und zwar in Zeiten, wo es ruhig ist. Das haben die täglich trainiert. Und so sagt Paulus uns, zieht Jesus an, und das täglich, trainiert das, übt das ein. Macht euch immer wieder bewusst, wer ihr in Jesus seid. Ihr seid neue Menschen und ihr habt alles von Gott. Macht euch das immer wieder bewusst. und seht, was Gott euch zur Verfügung stellt. Und zwar als Einzelne, jeder Einzelne, aber das Tolle ist eben auch als Gemeinde. Und da habe ich noch mal ein Bild. Hier, das seht ihr. Ne? Wer Asterix mal gelesen hat, der weiß, wie das Ding heißt. Weiß das jemand? Schildkröte, ne? Und wisst ihr was? An so einem Römerschild gab es so Ösen. Das heißt, die konnte man miteinander einhängen. Und dann hatte man im Grunde genommen eine ganze Wand stehen. Und das war ja auch die Stärke der Römer, auch im Kampf. Und ich dachte, genau das ist das Bild. Manchmal geht es uns ja so, dass unser Glaube Zeiten hat, wo er nicht stark ist. Wo wir glaubensmäßig einfach durchhängen. Wir erleben das gerade, wir beten für eine Familie mit, über einen Freundeskreis. Da hat der dreijährige Junge Tuberkulose. Dem läuft Gehirnwasser aus dem Kopf. Es ist unsagbar schwer für die Eltern. Ständiges Auf und Ab, ständige Operationen an diesem Dreijährigen. Und sie haben gebeten, dass man mit dafür betet und mit dafür einsteht, weil sie sagen, wir können nicht mehr. Unser Glaube kommt an seine Grenzen. Und wisst ihr was, dafür ist Gemeinde da. Dass dann andere hintreten, ihre Schilder einhängen und sagen, weißt du was, du darfst jetzt in die zweite Reihe. Und wir glauben für dich mit. Das ist Gemeinde. Das ist lebendig. Dass wir einander tragen, im Glauben halten und da auch füreinander einstehen, wo wir schwach sind. Manchmal habe ich schon Leute erlebt, die waren äußerlich so nichtssagend. Wenig attraktiv oder was weiß ich. Aber die hatten eine geistliche Stärke, die Menschen angezogen hat. Wo Menschen eigentlich, wo man eigentlich sagen müssen, die müssen denen Stärke geben, dann gegangen sind und gestärkt waren. Weil diese Menschen das geübt hatten, Jesus anziehen und in der Kraft Gottes leben. Nicht in der eigenen, in der Kraft Gottes leben. Und ich möchte euch mit einer richtigen Ermutigung entlassen. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Da heißt es, der Herr ist treu. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kann das im Moment nicht glauben. Es fällt mir total schwer zu glauben, dass Gott treu ist. Erstens mal, wenn ich mich selber angucke. Und zweitens, wenn ich die Dinge sehe, die um mich herum passieren oder die mir passieren. Dann lass dir sagen, Gott ist treu. Das ist die Wahrheit. Lass dir die Wahrheit sagen, Gott ist treu. Und dann heißt es weiter in diesem Vers, lass ruhig den Vers mal eingeblendet. Der Herr ist treu, er wird euch stärken. Nehmt die Stärke mit zur nächsten Veranstaltung. Ja, danke, dass ihr hier wart. Er wird euch stärken, ja. Er hat alle Kraft, die ihr braucht. Er wird euch stärken. Und das Schöne ist, und er wird euch bewahren vor dem Bösen. Das ist die Zusage Gottes an euch. Haltet euch daran fest, der Herr ist treu. Er wird euch stärken und er wird euch bewahren vor dem Bösen. Und das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben. Nach 16 Jahren. Das war mir wichtig, lebendiges Christsein, Leben. Ja? Und das wirklich im Alltag den Herrn erfahren und mit ihm rechnen, dass er da ist und dass er wirkt. Halleluja. Sagt man mal Halleluja. Halleluja. Amen.